HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann.
Mein Tag daraus besteht, unbezahlte Arbeit zu leisten. Ich bin Hausfrau, Mutter, unbezahlte Lehrkraft.
Sich überhaupt beklagen kann.
Und wenn ich dann am Abend dazu komme, an meinem Roman zu arbeiten, den ich ja schreiben muss, um Geld zu verdienen, dann bin ich so wütend, dass ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann.
Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann.
Wenn wir Streit hatten wegen irgendwas, liege ich dann einfach heulend in meinem Bett und kann einfach nicht mehr. Ich bin eigentlich ziemlich unkaputtbar, aber ich bin ziemlich kaputt.
Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann.
Wollen wir die Arbeitsleistung einer Frau geringer bewerten als die eines Mannes?
Das wird Auswirkungen haben auf ihre Altersvorsorge, auf den Wiedereinstieg in den Beruf.
Wir werden uns fragen, wo bitte sind denn all die weiblichen Führungskräfte? Und dann wird uns einfallen, ach ja, stimmt, die sind ja noch im Homeoffice oder die sind aus der ganzen Karriereschiene ausgestiegen. Die haben nämlich in der Zeit mit den Kindern zu Hause geknetet und den Männern den Rücken freigehalten.
Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann.
Am besten zu Hause bleiben. Heute ist das eine zeitgemäße Empfehlung, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Früher war das eine reaktionäre Aufforderung an Frauen. Heim und Herd, da gehört ihr hin. In der Krise verschwimmt beides. Wenn Schulen und Kitas schließen oder wie jetzt nur eingeschränkt geöffnet sind, sind es häufig die Frauen, die zu Hause bleiben. Die Ansteckungsgefahr verringert sich vielleicht durch diese Einschränkungen. Es steigt aber die Gefahr, dass sich die Frauen in traditionellen Rollen wiederfinden. Ganz egal, ob sie zusätzlich im Homeoffice arbeiten oder nicht. Schon vor Corona leisteten Frauen den größten Teil der Haus- und Kinderarbeit und stellten eigene Ziele dafür zurück. In den vergangenen Wochen hat sich die Situation verschärft. Kinder und Küche kommen jetzt zu den Konferenzen einfach dazu. Trotz vieler engagierter Väter, die es natürlich auch gibt. Zum Teil lässt Frau die Berufstätigkeit ganz ruhen, während der Mann in Vollzeit weiterarbeitet. Anders ist es für viele Familien nicht zu schaffen. Die Krise macht ohnehin Beklagenswertes noch deutlich sichtbarer. Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern werden verschärft. Kinder, Küche, Konferenzen. Wie Corona den Frauen schadet, haben wir heute getitelt und wollen uns anschauen, ob tatsächlich eine Retraditionalisierung droht, auch wenn vor dem Virus Mann und Frau gleich sind. Bei den wirtschaftlichen Folgen und der Arbeitsteilung in der Krise sind sie es nicht, weil die innerhäusliche familiäre Belastung immer noch zum Großteil auf ihren Schultern lastet. Es hat ein wenig gedauert, aber mittlerweile ist die außergewöhnliche Situation der Familien auch im politischen Berlin angekommen.
Mitte März, als es mit den Corona-Beschränkungen so richtig losging, da sprach Bundesfamilienministerin Franziska Giffey eine Mahnung aus. Oder war es ein Versprechen?
Wir haben jetzt gerade eine schon Ausnahmesituation. Wir dürfen die Familien damit nicht alleine lassen.
In den Wochen danach passierte in Bund und Ländern einiges, um vor allem finanzielle Nöte in Familien zu verhindern bzw. zu lindern. Für Eltern, die nicht arbeiten gehen können, weil sie ihre kleinen Kinder betreuen müssen, wurde eine 6-wöchige Lohnfortzahlung in Höhe von 67% des Nettoeinkommens beschlossen. Der Kinderzuschlag für ärmere Familien wurde angepasst, damit auch Anspruch hat, wer normalerweise ohne klarkommt, aber wegen Corona kurzfristig Verdienstausfälle hat. Die Berechnung des Elterngelds wurde geändert, damit es nicht niedriger ausfällt, weil das normale Einkommen wegen Corona einbricht. Nach und nach boten Kitas und Schulen eine Notbetreuung an für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten oder alleinerziehend sind. Es tat sich etwas, aber nicht genug, kritisierten Eltern und auch so mancher Experte. Unter Hashtags wie Corona-Eltern rechnen ab, zeigten sich viele fassungslos, dass Friseure und Fitnessstudios wieder aufmachten, während hunderttausende Kinder noch gar nicht wieder in der Schule waren oder nur einen Tag in der Woche, während bei vielen Kleinkindern völlig unklar war, wann sie wieder in die Kita gehen können. Die Soziologin Jutta Almendinger fällte ein vernichtendes Urteil über das Handeln der Politik.
Für Deutschland ist nichts wichtiger als die Kinder, die wir haben, und für die Eltern auch nicht. Und ich verstehe nicht, warum man so wenig Wert auf das präzioseste Gut legt oder die präziosesten Menschen, die wir haben in der Zukunft.
Die wertvollsten Menschen müssen mehr in den Fokus. Diese Forderung kam auch aus den Oppositionsparteien. Linksfraktionschefin Amira Mohammed Ali schaute skeptisch darauf, wie sehr andere Bereiche im Fokus stehen. Stichwort Autogipfel im Kanzleramt.
Wir brauchen stattdessen einen Kindergipfel. Hier müssen die richtigen Prioritäten gesetzt werden, dass hier entsprechend gehandelt wird und nicht zugeguckt wird, wie Kinder immer mehr unter den Situationen leiden.
Die Grünen zeigten sich enttäuscht von Familienministerin Franziska Giffey. Sie kämpfe nicht genug darum, Familien in den Mittelpunkt zu rücken. In Giffeys Ministerium reagieren sie recht pikiert auf solche Kritik und rauer werdende Interviewfragen, warum etwa bei uns in Kitas und Schulen nicht dieselbe Öffnungsgeschwindigkeit möglich sei wie in Dänemark. Für manche Bereiche sei die Bundesfamilienministerin einfach nicht zuständig, heißt es, da könne sie nur appellieren. Aber wo sie zuständig sei, da passiere doch viel. Giffey sei zum Beispiel maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Lohnfortzahlung für Eltern, die wegen Kinderbetreuung gerade nicht arbeiten können, deutlich verlängert werden solle. Und noch ein weiterer Vorschlag Giffeys könnte kommen. Für das große Konjunkturpaket, das die Bundesregierung demnächst präsentieren will, ist auch ein Corona-Kinderbonus im Gespräch. In Medienberichten wird die Summe von 300 Euro Einmalzahlung pro Kind genannt. Finanzminister Olaf Scholz bestätigt diese Zahl nicht. Er sagt aber:
Wir haben so einen Kinderbonus, einen Familienbonus in der letzten Krise 2008, 2009 auch gehabt. Da habe ich mich als Arbeitsminister damals für eingesetzt. Und ich finde, wir brauchen sowas jetzt wieder.
Es wäre ein weiterer Baustein in der Corona-Hilfe für Familien. Allerdings haben die bisherigen Maßnahmen viele Kritiker nicht überzeugt. Mehr Geld sei nicht das Wichtigste für Familien, meinen sie, sondern Regelbetrieb an Schulen und Kitas, damit die Eltern, gerade auch die Frauen, wieder arbeiten gehen können und die Kinder wieder regelmäßig den wichtigen Kontakt zu ihren Altersgenossen haben.
Die Berliner Politik macht sich Gedanken, wie Familien geholfen werden kann, Sabine Müller berichtete. Ende März hat die Große Koalition die Entschädigungszahlung eingeführt. Für 6 Wochen steht jedem Elternteil 67% seines Gehalts zu, bis zu 2016 Euro pro Monat. Jetzt geht es um die Verlängerung und einen Kinderbonus. Stefanie Lohaus, Mitbegründerin des feministischen Popkulturmagazins Missy und Head of Communication der Non-Profit-Organisation EAF Berlin, Vielfalt in Führung. Guten Tag, Frau Lohaus.
Guten Tag.
Passen denn diese Berliner Beschlüsse für Sie?
Es ist ein wenig was passiert. Es hat sich ein bisschen verbessert. Also wir haben die Verlängerung ja auf 10 Wochen bekommen tatsächlich nach dieser Entgeltentschädigung. Und was auch ganz gut ist, ist, dass es nun möglich ist, diese Entschädigung tageweise in Anspruch zu nehmen, weil die Situation vieler Eltern ist ja gar nicht so, dass sie gar nicht mehr arbeiten können, sondern dass sie eben Arbeitszeit reduzieren müssen. Aber das ganz große Problem ist eigentlich, dass Eltern da keinen Rechtsanspruch drauf haben. Also es sind die ArbeitgeberInnen, die das beantragen. Und dass sie entsprechend auch keinen Anspruch auf Teilzeitarbeit haben. Es gibt ja immer noch viele Branchen, denen geht es gut oder derzeit sogar besser. Und der ganze Druck und diese Burnout-Gefahr, die entsteht, weil eben gleichzeitig im Homeoffice gearbeitet werden soll, Homeschooling gemacht werden soll und am besten noch Kleinkind dazu betreuen werden muss, das löst sich eben überhaupt nicht auf. So, und das ist das, was wir fordern.
Also Sie haben ja eben dieses Corona-Geld auch gefordert. Also ist aber nicht das, was Sie jetzt einerseits auch kritisieren, andererseits implizit. Natürlich muss man, wenn man jetzt die Eltern entlastet, eben auch sie aus dem Arbeitsleben rausnehmen. Das ist ja eigentlich Ziel der Veranstaltung. Also wie kann man diesen Widerspruch lösen?
Genau, momentan wird eben die Quadratur des Kreises verlangt und ich denke, um den Kreis quasi wieder rundzuziehen, braucht es die Möglichkeit der Eltern auf Teilzeit zu reduzieren, selbstbestimmt, und dadurch eben auszugleichen, was die Kinderbetreuungseinrichtungen auch auf längere Sicht nicht mehr leisten können. Zumindest wenn wir da den Empfehlungen von Virologinnen weiter folgen, ne? Weil da müssen diese Abstandsregeln eingehalten werden. Das Kita-Personal wird reduziert, auch das Schulpersonal, weil da ja auch Menschen zu Risikogruppen gehören, nicht arbeiten sollen oder dürfen. Und wenn wir gleichzeitig versuchen wollen, die Pandemie in Schach zu halten oder weiter zurückzudrängen und aber eben Eltern auch wieder arbeiten sollen oder auf ihre Kinder und ihre Kinder betreuen sollen, dann gelingt das nur, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren und eben dafür auch einen Teil natürlich Lohnentschädigung bekommen. Das sollte selbstverständlich sein, so wie es ja eben auch Kurzarbeitergeld gibt. Und das ist nach dieser Leistung noch nicht eindeutig geregelt. Das ist ja eine ganz kurzfristige Sache, das ist besser als nichts natürlich, aber nach wie vor gilt das, so ist das für viele Eltern nicht die Lösung.
Mit einem Teilzeitanspruch und auch einem Rückkehrrecht dann wieder auf Vollzeit wäre natürlich eben diese Falle vielleicht nicht so groß, in die dann sonst schnell auch vor allen Dingen Frauen tappen, dass sie sagen, dann bleibe ich eben zu Hause und raus ist man. Jetzt leben Sie mit Ihrem Mann das 50-50-Prinzip, teilen sich Kinderbetreuung, Haushalt und Einkommen und sind eben beide erwerbstätig. Wäre denn ein Corona-Elterngeld denkbar, wo eben genau so ein Modell auch ganz schmerzfrei weitergelebt werden könnte?
Wir denken, dass das auf jeden Fall hilfreich ist. Es ist natürlich nach wie vor auch jetzt gerade eine schwierige Situation, weil ganz viel davon abhängig ist, was von außen reinkommt. Also es ist ja auch so, da kam heute eine Studie vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung rein, dass Frauen tatsächlich stärker betroffen sind, auch von Kurzarbeit und Arbeitsbeschränkungen, weil viele Branchen, eben Gastgewerbe und Kulturbereich, von Frauen dominiert werden.
Da
und
sprechen dann wir auch noch auch ausführlich drüber.
Genau, auch noch nahegelegt wird, dass diese dann natürlich die Kinder betreuen. Ne? Also ich glaube, den Backlash kann man dadurch nicht reduzieren. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, eben flexibel zu reduzieren für beide Elternteile und vielleicht auch wie beim regulären Elterngeld, da Bonus gewährt wird, ne? in Bonuszahlung oder ähnliches, dann ist das auf jeden Fall sinnvoller als so, wie es bisher geregelt wurde, wo quasi bis zum 20. Mai musste ja eine Person ganz aussteigen, damit diese Leistung überhaupt in Frage kommt. Das hat sich zum Glück jetzt schon mal geändert.
Aber ist dieses 50-50-Prinzip denn ein krisenfestes Modell? Funktioniert es bei Ihnen?
Naja, bei uns ist es sehr stark am Anfang ins Wanken geraten, wenn man Lehrer ist und sehr, sehr viel arbeiten musste und natürlich auch eben diese Systemrelevanz besitzt, die ich nicht besitze, also diesen Status. Und das war dann schon, also ich habe am Anfang schon geschluckt, ne, weil dann in der beengten Wohnung er sich verkrochen hat ins Schlafzimmer und quasi die Tür abgeschlossen hat und ich für den Rest zuständig war und zwischendurch noch versucht habe, ein Meeting einzuschieben. Momentan hat sich das bei uns wieder gelegt, eben weil wir Zugang durch ihn dann natürlich auch zur Notbetreuung haben, von dem ich dann auch wieder profitiere. Ne? Also krisenfest, ich glaube, es ist, wenn die Umstände anders wären, dann hätten wir auch diese Problematiken nicht. Also der Grund, warum Frauen reduzieren, liegt ja eben auch darin, dass sie schon vorher weniger Lohn verdient haben und dementsprechend dann, wenn in diesen Zeiten nicht darauf verzichtet werden kann, die Ersten sind, die aussteigen und natürlich aufgrund der Rollenmodelle.
Ihre Befürchtung ist, dass es eine Retraditionalisierung geben könnte? Also eigentlich war ja diese Traditionalisierung noch nicht wirklich weg, aber es wird dieses Wort im Moment wieder benutzt. Haben Sie diese Sorge?
Naja, die Problematik ist ja tatsächlich, dass sich in genau solchen Krisen alle auf die bewährten Modelle stürzen. Ne? Und ich kann in keine Glaskugel schauen, aber es gibt natürlich Expertinnen wie Jutta Almendinger vom WZB Berlin, die genau das vorhersehen. Und ich glaube, ein großes Problem könnte sein, dass eben die vielen Kurzarbeiterinnen und Teilzeitarbeiterinnen, die neuen, die jetzt ihre Arbeitszeit reduzieren, wenn es zu einer ökonomischen bleibenden Krise kommt, vielleicht gar nicht in ihre Jobs zurückkehren können, in mehr arbeiten können, ne? Und sich dadurch dann natürlich genau diese Faktoren wie ungleicher Lohn, Altersarmut für Frauen und so weiter noch mehr verschärfen. Also die Gefahr halte ich durchaus für realistisch.
Das, was der Staat für Familien tut, birgt eine gewisse Gefahr für Frauen, wieder in alte Rollen zurückzufahren. Da muss noch nachgebessert werden, sagt Stefanie Lohaus, Mitbegründerin des feministischen Popkulturmagazins Missy und jetzt bei der Non-Profit-Organisation EAF Berlin Vielfalt in Führung. Dankeschön, Frau Lohaus. Kinderküche-Konferenzen, wie Corona den Frauen schadet, der Tag in HR2 Kultur. Früher wären in der Reihung die Konferenzen aufgefallen, in den 50er Jahren zum Beispiel.
Ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe.
Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding.
Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. Natürlich nur bei einem solchen Erfolg.
einen Kuchen, von mir selbst gebacken mit Dr. Oetker Backpulver, Bakin.
Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5.
Kuchen und Pudding macht die Männer verträglich. Naja, nach 11 Wochen Homeschooling und Homeoffice macht auch das weder Frauen noch Männer noch Kinder verträglich. Auch Kuchen und Pudding nicht. HR2 der Tag. Corona kann alle treffen. Diese Erkenntnis ist in den letzten Wochen gereift. Das Virus kennt keine Gnade. Nur die Schwere der Erkrankung variiert. Die Schwere der wirtschaftlichen Folgen auch. Epidemien und Pandemien treffen Frauen wirtschaftlich härter als Männer. Und das hat mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Ursula Mayer kennt die Fakten.
Machst du gucken, was die Mama macht?
Homeoffice mit 2 kleinen Kindern, das geht eigentlich gar nicht, findet Elisabeth Tico. Irgendwie hat sie es in den letzten 10 Wochen trotzdem geschafft, beides unter einen Hut zu bekommen.
Ja. Mama muss eine E-Mail schreiben, okay? Machst du mit dem Moritz spielen? Ja, eine Sekunde, okay?
Nein, der 2-jährige Theo will auf dem Arm bleiben. Und so dauert es gefühlt doppelt so lange, bis die 37-jährige Mutter die E-Mail fertig hat. Sie arbeitet für eine Werbeagentur. Ihr Mann ist als Lehrer bereits wieder vor Ort in einer Schule und kann sie deshalb zu Hause nicht unterstützen. Die Kita zu.
Autohäuser haben auf, Geschäfte haben auf, aber Kitas und Kindergarten sind nur in Notdienst und die Familien sind vergessen worden.
Und in der Regel baden das die Frauen aus, denn in der Krise übernehmen überwiegend sie die Kinderbetreuung und sie treten dafür oft auch beruflich kürzer. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Hans-Böckler-Stiftung unter über 7000 Erwerbstätigen durchgeführt hat. So bedroht die Corona-Krise am Ende die Gleichberechtigung, berichtet die wissenschaftliche Direktorin Bettina Kohlrausch.
Ein Befund, der uns tatsächlich auch überrascht hat, war, dass selbst bei Paaren, die sich vorher die Kinderbetreuung fair geteilt haben, jetzt häufiger die Frau den Hauptteil der Kinderbetreuung übernimmt. Das heißt, diese Paare fallen letztlich in alte Rollenmuster wieder zurück.
Das erlebt Kohlrausch vor allem bei Paaren mit geringem Einkommen. Sie vermutet dahinter eine rein rationale Entscheidung. Die Frauen bleiben zu Hause, weil sie in der Regel weniger verdienen als ihre Partner, öfter schlecht bezahlte Jobs haben, Teilzeitjobs oder gar Minijobs. Doch damit verdienen sie am Ende noch weniger. Der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern ist groß, wird immer größer. Ihn nach der Krise wieder auszugleichen, wird schwierig, meint Kohlrausch.
Wir können ja schon davon ausgehen, dass der Arbeitsmarkt auch mittelbar betroffen sein wird durch die Krise und dass, wenn die Kitas und Schulen wieder öffnen und die Frauen zum Beispiel ihre Arbeitszeit wieder aufstocken wollen, sie das in einer Situation machen müssen, in der der Arbeitsmarkt ohnehin sehr angespannt wird.
Es drohen einen Knick in der Berufskarriere und langfristig eine geringere Rente. Frauen, die klaren Krisenverlierer. Das bestätigen Wissenschaftler aus Kanada mit Blick auf frühere Krankheitsausbrüche. Etwa nach dem Ebola-Ausbruch in Westafrika hätten Männer schneller wieder ihr früheres Gehalt bekommen als Frauen. Die Krise fördere Problemfelder, die vorher schon da gewesen seien, glasklar zutage, meint auch Esther Hachen vom Frauenkompetenzzentrum in Darmstadt. Das bildet Frauen weiter, die nach einer Kinderpause wieder in den Job einsteigen wollen. Doch das sei durch die Krise noch schwieriger geworden, erzählt Hachen. Und oft mangele es für die Teilnahme etwa an Internetseminaren an der nötigen Technik. Mitunter gäbe es nur einen Laptop für die gesamte Familie. Deshalb versuche man dort, die Teilnehmerinnen, soweit es geht, mit Laptops auszurüsten. Die Situation scheint strukturell weltweit ähnlich und so warnt auch ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen mit Hinblick auf Emanzipation und Gleichberechtigung, die wenigen Fortschritte des vergangenen Jahrzehnts könnten durch die Krise zunichte gemacht werden.
Ursula Mayer über die wirtschaftlichen Folgen von Corona für Frauen. Julia Schmieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIW Berlin und an der Berlin School of Economics. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wie kann es denn sein, dass wir in der Krise einen Effekt durch eine Situation sehen, die schon viele, viele Jahre beklagt wird?
Ja, also wir sehen ja derzeit, dass wir in Deutschland wahrscheinlich vor der stärksten Rezession in der Nachkriegszeit stehen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirken sich extrem stark auf die Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen aus, die zu Kurzarbeit und Entlassung führen. Und wir sehen es gerade im Moment, dass vor allem Frauen besonders stark davon betroffen sind.
Aber wie kommt das? Ist das immer noch an der, liegt das immer noch an der Einkommensverteilung oder an den Berufsfeldern?
Also das liegt zum einen daran, dass Männer und Frauen in sehr unterschiedlichen Berufen und eben Wirtschaftsbranchen arbeiten. Und wir gerade im Moment sehen, dass zum Beispiel Wirtschaftsbranchen wie das Gastgewerbe oder auch der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung sehr stark betroffen ist von den Eindämmungsmaßnahmen.
Auch von Kurzarbeit?
Auch von Kurzarbeit, genau. Also wir sehen es gerade im Moment, dass die zwei am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren sind das Gastgewerbe und, wie gerade schon erwähnt, Kunst, Unterhaltung und Erholung. Da sind jeweils 90% beziehungsweise 70% aller Beschäftigten von Anzeigen zur Kurzarbeit betroffen. Und das sind eben genau die Branchen, in denen sehr viele Frauen arbeiten.
Auch geringfügig Beschäftigte sind sehr viele Frauen. Welche Folgen drohen denen denn bei einer, wie Sie eben schon angesprochen haben, Rezession und auch der drohenden Arbeitslosigkeit?
Also die geringfügig Beschäftigten haben ein besonders hohes Risiko, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Das liegt vor allem daran, dass sie nicht Kurzarbeitergeld beantragen können. Das heißt, dieses Instrument, was verhindern soll, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, gilt für die geringfügig Beschäftigten nicht.
Das heißt, hier droht noch mal mehr Armut für diese Frauen.
Absolut, genau. Also die geringfügig Beschäftigten haben eben auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das heißt, da ist die Gefahr von einem Einkommensverlust besonders hoch. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, das sind insbesondere Frauen, die als geringfügig Beschäftigte arbeiten und ganz besonders eben Frauen, die auch im Gastgewerbe und so weiter arbeiten.
Jetzt haben wir eben schon gehört, eine kanadische Studie hat das für Ebola sich mal genauer angeschaut und danach gesehen, dass Männer schneller wieder auf die Beine kommen nach so einer Krise wirtschaftlich. Wie ist das denn bei uns auch 2009 zum Beispiel gewesen? Ist das vergleichbar gewesen? Hat das auch die Frauen stärker getroffen?
Nee, also die letzte Krise 2008, 2009, die war sehr verschieden von der Krise jetzt im Moment. Da waren die besonders betroffenen Sektoren das verarbeitende Gewerbe und der Bau, also wirklich tatsächlich sehr stark männerdominierte Sektoren. Das heißt, das ist ein ganz großer Kontrast zu der Krise jetzt im Moment, in dem wir eben auch sehen, dass von Frauen dominierte Branchen stark von der Krise betroffen sind.
Jetzt haben wir vorhin schon in einer kleinen Äußerung am Anfang gehört, Frau Schmieder, dass möglicherweise auch bei Frauen, die jetzt wirtschaftlich besser gestellt sind, also auch in guten Positionen, sich ein Effekt einstellen könnte, wenn man dann bei der Karriereentscheidung oder wer kriegt die nächste Führungsposition sich umschaut und sagt, wo ist denn die Frau? Ach so, die ist noch zu Hause im Homeoffice bei den Kindern. Droht auch sowas oder ist es da nicht eigentlich für Männer genauso schwierig?
Also laut aktuellen Umfrageergebnissen ist es in der Krise tatsächlich so, dass Hochqualifizierte nicht so stark von Entlassungen derzeit betroffen sind. Aber, was Sie gerade jetzt schon sagen, sind es auch die hochqualifizierten Frauen, die oft vielleicht auch in Teilzeit arbeiten, die jetzt zu Hause bleiben, um die Kinderbetreuung zu stemmen. Und wir wissen aus Vor-Corona-Zeiten, dass genau solche Unterbrechungen und solche Episoden von Teilzeit sich extrem negativ auf zukünftige Karrierechancen, Löhne und so weiter auswirken. Das heißt, die Frauen, die jetzt zu Hause bleiben, während die Männer weiter ihre Karriere verfolgen, haben auch langfristige Nachteile in der Karriere.
Also auch da kann es einen Effekt geben. Jetzt haben wir schon gehört, es wird die Lohnfortzahlung ausgeweitet, über eine Verlängerung wird verhandelt, über einen Kinderbonus wird verhandelt. Das DIW schlägt ja auch ein Corona-Elterngeld vor, wie vorhin schon von Frau Lohaus angesprochen, in dem eine Elternzeit eben paritätisch geteilt werden kann und man auch ein Teilzeitanspruch hat, also nicht nur, wenn man ganz zu Hause bleibt, Geld bekommt. Ist das überhaupt jetzt anzupacken, dieses Problem in der Krise mit solchen Maßnahmen oder muss man nicht mal warten, wie es weitergeht?
Also wir sind der Meinung hier am DIW Berlin, dass eben diese Maßnahme von den Lohnfortzahlungen, dass das was ist, was sofort umgesetzt werden muss. Also wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, es gibt die Lohnfortzahlung schon. Was uns aber vor allem wichtig ist, dass die ausgeweitet wird für alle Erwerbstätigen. Im Moment ist es so, dass Erwerbstätige, die im Homeoffice arbeiten können, ausgeschlossen sind von dieser Lohnfortzahlung. Das heißt, diese Lohnfortzahlung, die es gerade im Moment gibt, die muss einfach weiterhin noch angepasst werden, muss flexibler werden. Gleichstellungspolitische Argumente müssen da auch mehr eine Rolle spielen. Und auch kurzfristig gibt es Maßnahmen, die greifen könnten. Also wir sehen ja gerade im Moment, dass sehr viele staatliche Ausgaben auch beschlossen werden, staatliche Hilfen. Was uns hier auch sehr wichtig ist, dass hier eigentlich auch ein Gender-Budgeting stattfinden muss. Das heißt, alle Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, sei es so eine Erhöhung von dem Kurzarbeitergeld oder Staatshilfen für gewisse Konzerne, sollten darauf überprüft werden, ob sie unterschiedliche Auswirkungen für Männer und für Frauen haben.
Das heißt zum Beispiel bei dem Elterngeld, dass man das eben auch zur Bedingung macht, dass Mütter und Väter das dann nehmen?
Genau, richtig. Also wir haben das jetzt vorhin in den anderen Beiträgen schon gehört, dass die Gefahr von dieser Retraditionalisierung ganz klar da ist. Wir sehen das jetzt schon in den Daten, dass vor allem Frauen zurückstecken in ihrer Erwerbsarbeit, und deswegen wollen wir so eine Lohnfortzahlung an die Bedingung knüpfen, dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren.
Also auch bei den Maßnahmen in der Krise müssen Gender-Aspekte mitgedacht werden, sagt Julia Schmieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin am DEW Berlin und an der Berlin School of Economics. Vielen Dank. Kinderküche, Konferenzen, wie Corona den Frauen schadet, der Tag in HR2 Kultur. Noch ein kleiner Rückblick, als die Welt noch in Ordnung war, aus Perspektive der 50er Jahre jedenfalls.
Wahrlich, ist mein Peter nicht ein Mustergatte? Und da, der Gute. Und die Kinder sind ja so artig und folgen. Meistens. Eigentlich sollte ich die glücklichste Frau sein. Ja, wenn ich da ein dunkler Punkt wäre, der meinem Glück Abbruch täte. Kaum ist er mit dem Essen fertig, wischt sich mein Peter den Mund und geht. Zum Kaffee wolle er nun einmal ins Carmen gehen.
Wo gehst denn du hin?
Ins Carmen, Kaffee trinken. Da lachte Peter ganz unverschämt und brachte mich einen Augenblick ganz aus dem Konzept. Aber mein Entschluss war gefasst. Ich wollte mir Klarheit verschaffen.
Zwei Kaffee, wie gewohnt, Melita.
Aha, da haben wir's. Auf du und du stehst du also mit diesem Mädchen. So, so, schon recht. Melita heißt sie also.
Nicht sie, sondern er. Der Filter nämlich. Das ist mein ganzes Geheimnis.
Da hört doch alles auf. Du willst doch nicht behaupten, mein Kaffee sei weniger gut.
Sag jetzt gar nichts mehr und versuche.
Diese Melita mag ich meinem Peter ja von ganzem Herzen gönnen. Ihm und auch mir selbst.
Ja, es allen recht machen, auch mit dem Kaffee, wenn es damit getan wäre zu Corona-Zeiten. HR2 der Tag. Frauen sind wirtschaftlich besonders betroffen von den Folgen der Corona-Krise. Davon haben wir gehört. Als Mitte März Kitas und Schulen geschlossen haben, das Leben in Vereinen runtergefahren wurde und immer mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ins Homeoffice gewechselt sind, da gab es von vielen Seiten auch zu einem anderen Thema Warnungen. Die häusliche Gewalt gegen Frauen könnte zunehmen. Weil viele Frauenhäuser in Hessen keine Frauen mehr aufnehmen können, haben einige Kreise in Windeseile zusätzliche Räume angemietet. Aber sind die gebraucht worden? Haben in den vergangenen Wochen wirklich mehr Frauen nach Hilfe gesucht? Anna Vogel mit einer vorläufigen Bilanz.
Julia Schäfers Aufgabe ist die Prävention. Die Staatsanwältin leitet seit kurzem die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt in Wiesbaden. In Bezug auf die Entwicklungen in der Corona-Zeit kann Schäfer eine erste Bilanz ziehen. Rein auf dem Papier ist nicht zu erkennen, dass es in den vergangenen Wochen mehr häusliche Gewalt gab als sonst.
So melden uns weder die örtlichen Fachberatungsstellen und Frauenhäuser einen erhöhten Anlauf. Die polizeiliche Kriminalstatistik, also die Statistik, die aufzeichnet, wie viele polizeiliche Einsätze in diesem Bereich es gab, zeigt sogar rückläufige Zahlen im Vergleich zum Vorjahr.
Zusätzlich angemietete Schutzräume für Frauen seien bisher überhaupt nicht gebraucht worden. Warum die Zahlen so niedrig sind und ob der große Andrang bei den Beratungsstellen für Frauen in Hessen erst noch bevorsteht, darüber kann Julia Schäfer nur spekulieren. Waltraud Heims von der Beratungsstelle Wildwasser in Darmstadt dagegen merkt, dass sich seit etwa 2 Wochen wieder deutlich mehr Frauen bei ihr melden.
Nach den Lockerungen haben die betroffenen Frauen wieder die Möglichkeit, ihr aus dem Haus zu gehen.
und sich Hilfe zu holen. Und viele Frauen haben sich jetzt gesagt, jetzt langt's und jetzt fasse ich den Mut, nach außen zu gehen.
Die räumliche Enge zu Corona-Zeiten ist aus ihrer Sicht ein Katalysator für die Eskalation von Gewalt. Vereinsmitglieder, Arbeitskollegen oder Erzieherinnen würden als Beobachter aber fehlen. Und nicht jede Frau würde in einer Gewaltsituation zu Hause Hilfe holen. Manchmal sei sogar das Gegenteil der Fall, so Heims.
Dass betroffene Frauen in den Modus gehen, jetzt sind wir in einer Ausnahmesituation, jetzt muss ich erst recht stillhalten, jetzt muss ich erst recht funktionieren und sich deshalb noch weniger getrauen, etwas für sich zu tun.
Auch bemerkt Heims in der jüngsten Zeit einen besonderen Schwerpunkt, nämlich dass Konflikte zum Vorschein kommen, die mehrere Generationen betreffen.
Zum Beispiel Mutter und Tochter. Durch die Zuspitzung bestehender familiärer Konflikte in der Corona-Zeit entschließt sich zum Beispiel die Tochter, den erlittenen Missbrauch durch den Opa, der Mutter zu erzählen. Und es kommt dann heraus, dass die Mutter auch betroffen ist.
Gisela Steinhauser sitzt an einem langen Tisch. Hinter ihr stehen Bücher und Broschüren im Regal. Sie leitet den Verein Frauen helfen Frauen in Groß-Gerau, der 2 Beratungsstellen und ein Frauenhaus betreibt. Das Telefon im Nachbarzimmer klingelt alle paar Minuten.
Am Anfang war eigentlich noch gar nicht viel los, aber mit der Zeit hat es sehr stark zugenommen. Wenn alles wieder besser möglich ist, dass Frauen raus können und so weiter, und die Männer auch wieder arbeiten, dann wird sich da einiges vielleicht auch noch erhellen, dass wir da noch mehr mitbekommen, was in der Zeit war.
Für Steinhauser bringt die Situation rund um das Coronavirus neue Schwierigkeiten mit sich. Denn Beratungsgespräche sind zurzeit ausschließlich telefonisch möglich.
Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, Beratung am Telefon mit Frauen zu machen, die man noch nie gesehen hat, wo man auch keine Mimik erkennen kann. Und wo man an der Stimme hört, dass sie sehr unter Druck sind. Wir hatten schon Anrufe, wo Frauen dann auch gesagt haben, mein Mann ist jetzt gerade mal weggegangen, ich brauche jetzt sofort die Beratung.
Manchmal hätten die Frauen auch sprachliche Probleme. In solchen Fällen ist die Beratung in den Räumen des Vereins mit einem Dolmetscher inzwischen wieder möglich. Unter Einhaltung des Abstands. Das findet auch Julia Schäfer vom Landespräventionsrat wichtig. Sie setzt außerdem darauf, dass Hilfsangebote zunehmend digital sein sollen. Denn eine Mail zu schreiben sei für Frauen manchmal einfacher, als sich telefonisch zu melden. Nicht zuletzt sei Gewaltprävention aber auch Aufgabe von uns allen, findet sie.
Denn häusliche Gewalt ist letztlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und insofern appellieren wir auch an jeden Einzelnen, aufmerksam zu sein, um möglicherweise einschreiten zu können.
Julia Schäfer vom Landespräventionsrat in Hessen im Bericht von Anna Vogel. Bisher sind die Zahlen der gemeldeten häuslichen Gewalt trotz der sozialen Beschränkungen während des Corona-Lockdowns nicht gestiegen. Jagoda Marinic, Autorin von Sheroes, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Jetzt haben wir aber schon gehört, dass die Frauen schon von dieser Krise besonders betroffen sind, nicht nur wirtschaftlich und in der häuslichen Arbeitsteilung. Befürchtet wurde auch als Opfer häuslicher Gewalt. Jetzt geben die Zahlen das offensichtlich nicht her. Was glauben Sie? Sind Frauen in dieser schwierigen Situation jetzt verstärkt von Gewalt bedroht oder eben doch nicht?
Der Glauben ist da natürlich schwierig. Man kann nicht in diese Häuser gucken. Aber wir haben in Deutschland in normalen Zeiten eine Statistik, die besagt, es sterben 3 Frauen pro Woche aufgrund von Gewalt durch männliche Hand, oft ehemalige Partner. Das heißt, natürlich sind solche Frauen weiterhin in einer viel extremeren Situation. Und ich kenne die Geschichten von Spanien, teilweise auch aus den Jugoslawienkriegen, dass man wirklich heimliche Codes finden musste, wenn Frauen zur Apotheke gehen, etwas einzukaufen, dass sie über ein kleines Signal den Verkäuferinnen gezeigt haben, bitte meldet für mich den Behörden, dass ich in einer Krise bin, ich komme hier gerade nicht raus. Ich glaube, was in diesen Wohnungen passierte, in diesem Lockdown, das wird sich, wie die gerade auch in dem Beitrag sagten, erst über die Zeit zeigen.
Betrifft das denn Frauen mit Migrationsgeschichte noch mal mehr? Weil das klang ja eben auch an, manche haben dann Probleme mit der Sprache oder müssen erstmal überhaupt aus dem Haushalt raus, was sich zum Beispiel in der Gemeinschaftsunterkunft vielleicht auch schwer darstellen lässt.
Ja, mit Sicherheit. Und Sie sprechen ja auch von der Sprachproblematik. Gehe ich irgendwo hin, wo ich weiß, ich habe Probleme, mich zu äußern, werde ich wirklich verstanden, auch wenn die Lösungen jetzt beispielsweise digital werden. Also ich stelle mir das schwierig vor, in den Zeiten von Social Distancing in einer Arbeit, die sicher von Vertrauen und Nähe lebt, dann Vertrauen zu fassen in Frauen, die zwar da sind für einen, aber eigentlich die Sprache nicht sprechen, wo ich dann Angst habe vor dem Virus, Angst vor Ansteckungen. Ich glaube, dass die Handlungsspielräume für Frauen, die Gewalt erfahren, gerade extrem gering sind. Und man will ja überhaupt erstmal diesen Alltag meistern. Ich glaube, dass viele dann denken, ich will jetzt diese Gewalt gar nicht auf den Tisch bringen. Also selbst, sagen wir mal, Frauen aus reicheren Milieus haben geschrieben, ich möchte mit meinem Mann jetzt nicht auch noch streiten. Ich muss ja diesen Alltag irgendwie überhaupt meistern im Moment.
Diese Frauen, sie haben natürlich sowieso auch ein Problem. Sie sind noch weniger präsent als Frauen überhaupt in den Gremien, die einfach jetzt entscheidende Empfehlungen abgeben. Zum Beispiel bei der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina, deren Rat von der Bundesregierung in der Corona-Zeit berücksichtigt wird, bis hin zur Kanzlerin. Da sind von 26 Mitgliedern mit einem Durchschnittsalter über 60 übrigens nur 2 Frauen. Das wirkt sich aus, oder?
Das wirkt sich aus. Ich glaube, die Leopoldina hat inzwischen auch zugesichert, ab jetzt mit einem 30%-Quoten in diese Gremienarbeit gehen zu wollen. Aber dass man das in diesem Jahr noch kann, erzählt ja sehr viel über unsere Gesellschaft. Dass wir in einer Krise meinen, wir können einen Krisenstab mit Empfehlungen herausgeben, wo tatsächlich nur 2 Frauen dabei waren und wahrscheinlich kaum migrantische Menschen. Wir haben immer noch nicht verinnerlicht, dass Demokratie und Problemlösungen entschieden davon profitieren, dass verschiedene Milieus und verschiedene Kenntnisse mit am Tisch sitzen. Wir gehen mal auf die Ebene Ministerpräsidenten. Also wer war denn entscheidend? Wir sprechen immer von Merkel und wie sie die Krise manövriert. Aber auf Länderebene macht es eben die Ministerpräsidenten. Da sind 15 Männer, also da sind alles Männer, 2 Frauen. Dann gehen wir auf die Kommunalebene. Man weiß, dass es wenig Bürgermeisterinnen gibt und vermehrt Bürgermeister. Auch da sind sozusagen die ganzen Strukturen der Krisenlösung sind in männliche Hände geraten. Die haben sicher wichtige Fragen im Blick, aber sie haben auch wichtige Fragen nicht im Blick. Und da ist es ein wichtiger Moment für Frauen jetzt zu sagen, hey, wir dürfen nicht vergessen werden, nur weil sich die Strukturen gerade, die die Krise lösen, ohne uns formieren.
Also neue Heldinnen braucht das Land, so haben Sie ja auch untertitelt in Ihrem Buch Sheroes, Frau Marinitsch. Welche Heldinnen brauchen wir jetzt?
Ja, ich habe ja Sheroes geschrieben vor der Krise mit dem gleichen Impuls, nämlich zu sagen, ihr Frauen, lasst euch gerade aus dem öffentlichen Raum zurückdrängen. Das hing daran, in den Parlamenten waren plötzlich weniger Frauen. Man hat das Gefühl, die Frauenbewegung hatte viel erreicht und jetzt kam so eine Generation, die sagte, ach, irgendwie ist alles gemacht und ich will das auch nicht mehr erkämpfen. Und diese Krise legt jetzt plötzlich alle wunden Stellen des Feminismus und der Gleichstellung bloß. Das heißt, wir merken schmerzhaft, dass Teilzeitkräfte vorwiegend Frauen sind. Und die Statistiken zeigen, dass nach der Krise vorwiegend Teilzeitkräfte ihre Jobs verlieren werden. Das heißt, es werden die Frauen sein, die dann zu Hause bleiben und schneller in tradierte Rollenmuster landen, wie wir sie aus den 50er Jahren kennen, nämlich der Mann hat die Vollzeitstelle und die Frau arbeitet ein wenig, was ohnehin eine Schwäche des deutschen Systems ist, dass Frauen schnell in diese Teilzeitfalle geraten. Das heißt, ich hoffe, dass jetzt jedem klar wird, dass es ohne Feminismus auf Dauer nicht gehen kann und dass wir für diese Krise, wenn wir nicht früh lernen, auch die Brille der Gleichstellung zu tragen und aufzusetzen, dafür hart bezahlen könnten nach der Krise, von der wir ja noch nicht mal wissen, wie lange sie eigentlich geht.
Aber ist die Krise vielleicht dann doch eine Chance, weil im Moment eben erstens manches sichtbar wird, was schon wieder unter der Decke war und zweitens manches auch in Frage gestellt wird und man über manche Dinge neu nachdenken muss. Also kann da eine neue Form von Feminismus, eine neue Form von Debatte anregen, mit der man vielleicht sogar wieder mehr Chancen haben könnte, was zu ändern?
Also das ist meine persönliche Utopie. Ich muss zugeben, dass ich nach Wochen dieses Horrorszenarios, das auch Jutta Almendinger erfolgreich an die Öffentlichkeit gebracht hat, nämlich wir müssen eine entsetzliche Retraditionalisierung fürchten, wie sie das nannte. Und irgendwann merkte ich in mir so ein richtiges Aufbäumen. Das ist wichtig, wir müssen das benennen. Aber auf der anderen Seite muss doch genau daraus vielleicht eine Chance erwachsen, nämlich dass wir sagen, das wollen wir auf keinen Fall. Und im Gegenteil, wir nutzen diese Krise jetzt, um mal ernst zu machen, am Beispiel Eltern. Zeit, wenn es Corona-Elterngeld gibt, dann eben nicht wieder in dieser ungerechten Lage, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und der Mann macht nur 2 Monate Elternzeit und lobt sich dafür, sondern wenn es Corona-Elterngeld gibt, dann paritätisch, weil beide das abrufen gleichermaßen. Also man kann für den Feminismus in dieser Krise, glaube ich, auch einiges herausholen, wenn die Frauen jetzt sich nicht lähmen lassen von der Angst oder auch von der Alltagsarbeit, wo ich auch denke, es sind die Frauen, die vielleicht noch Ressourcen haben, die dann so einen solidarischen Feminismus aufbringen müssen, zu sagen, hey, wir denken auch an die, die gerade vielleicht diese Kraft nicht haben oder wir sprechen auch für die, von denen wir eben gesprochen haben, die in Sammelunterkünften sind und ihre Nöte nicht formulieren können. Also Solidarität ist, glaube ich, eine ganz große Eigenschaft, die wir in diese Krise mitnehmen müssen, um die Frauen da gut rauszutragen.
Wenn Frauen solidarisch untereinander, füreinander da sind, dann liegt auch für Frauen in dieser Krise eine Chance, sagt Jagoda Marinitsch, Autorin von Sheroes. Vielen Dank. Kinder, Küche, Konferenzen, wie Corona den Frauen schadet, der Tag in HR2 Kultur. Tja, wo kommt das alles nochmal her? Schauen wir in die 20er Jahre.
Schornsteinfeger, morgen früh kommt der Schornsteinfeger.
Frau Schmidt, haben Sie gehört? Der Schornsteinfeger kommt. Na, da kann ich ja von Glück sagen, dass ich mit meiner Wäsche fertig bin.
Ja, Frau Krause, Sie haben gestern gewaschen, nicht? Mhm. Na, Sie waschen ja alle 14 Tage.
Ja, wissen Sie, bei 3 Jungs und 2 Mädels, da gibt's schon allerlei zu waschen. Und wenn es auch mit Persil noch so einfach ist.
Ach, das wollte ich Sie schon immer fragen, Frau Krause. Ihre Wäsche ist immer so schön und duftig. Wie machen Sie das bloß?
Wie ich das mache? Na, ich nehme eben nichts anderes als Persil. Wenn Sie Persil richtig nehmen, das heißt, genauso wie es auf dem Paket steht, dann haben Sie dieselbe schöne Wäsche wie ich. Ich habe früher auch anders gewaschen. Und dann war mal eine Dame von Henkel bei mir, die hat mir das richtige Waschen erklärt.
Ach so, na, dann will ich es auch mal so versuchen.
Das ist das Beste, was Sie tun können, Frau Schmidt. Denn seitdem ich nur mit Persil wasche, habe ich nicht nur immer eine wundervolle Wäsche, sondern ich wasche sogar viel billiger als früher. Heute weiß ich, was ich am Persil habe. Es stimmt schon, wenn die Leute sagen, Persil bleibt Persil.
Nicht nur die Länge des Spots ist anders, als man, was man heute sieht. Waschen, wenn es das nur wäre. In den 20ern war das natürlich auch noch ein anderer Akt. HR2 der Tag. Sorgearbeit, Care, wird das soziologisch genannt, was meistens Frauen in häuslichen und familiären Zusammenhängen so wegschaffen. Die Familienarbeit mit Kindern, aber auch pflegebedürftigen Angehörigen bleibt meistens an den Frauen hängen. Während wir bis hierhin viel darüber gehört und gesprochen haben, zeichnet Barbara Streidel den ganz konkreten, normalen Corona Alltag nach.
Angelina Cataneo arbeitet in der Kanzlei eines Patentanwalts in München, derzeit allerdings im Homeoffice. Sie hat 2 Kinder, den Kleinen hat sie gerade zur Notbetreuung gebracht. Diese Möglichkeit steht ihr als erwerbstätige Alleinerziehende zu. Vor ihrer 2-stündigen Telefonkonferenz mit dem Chef hat sie noch Zeit für eine kurze Videokonferenz mit mir.
Zum Glück habe ich jetzt ja wieder die Möglichkeit, dass mein Jüngster, der ist 4, in die Kita darf. Das heißt, solange er sich anzieht und seine Sachen zusammenpackt, checke ich in der Früh meine E-Mails schon mal. Noch ist es ruhig, liegt aber nur daran, dass die Chefs erst jetzt so langsam anfangen zu arbeiten. Und ich denke, in einer Stunde ist es dann schon ein bisschen anstrengender. Und der Große, der muss jetzt auch irgendwann mal aus dem Bett. Der ist 12, der hat Homeschooling, was er nicht so ganz so toll findet, aber der muss jetzt dann auch mal loslegen und dann müssen wir da auch erstmal einen Plan erstellen, was muss er heute machen und was nicht und was reicht morgen. Ja, es ist jeden Tag anders.
Auch in München, ein paar Kilometer entfernt von Angelina Cataneo, sitzt Philipp Nowak im Homeoffice. Er teilt sich die Kinderbetreuung, anders als in den meisten Familien, mit seiner Frau. Nowak ist leitender Angestellter der IT-Abteilung eines großen Münchner Automobilherstellers und Vater von 3 Kindern. 2 gehen zur Grundschule, der Jüngste in den Kindergarten. Gestern Abend hatte er ab 8:30 für einen kurzen Videocall Zeit. Am Tag davor ging's nicht, weil der Videosportabend seiner Frau anstand. Philipp Nowak gehört nicht zu den Vätern, die erst jetzt durch das Homeoffice entdeckt haben, dass daheim auch die eigenen Kinder sind.
Wir haben vorher auch schon Homeoffice gemacht, ein paar Tage, aber da war es natürlich ganz anders, weil die Kinder in der Schule waren und der Kleine im Kindergarten. Das hatte man eine ruhige Arbeitsumgebung. Und jetzt ist es halt schon, dass man ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen, ich muss jetzt unbedingt telefonieren, weil wichtig, und der Große hat Fragen zu Deutsch oder zu Mathe und der Kleine möchte irgendwie sonst wie betreut werden. Das heißt, meine Frau und ich teilen uns das jetzt schon auf, so dass sie eher abends arbeitet und ich eher tagsüber und eben versuche mir so Mittagspausen auch zu blocken im Kalender, dass ich da nicht im Call rumhänge, wenn ich eigentlich Essen machen müsste.
An manchen Tagen gibt's aber auch bei den Nowaks kein von Papa gekochtes Essen, sondern was aus der Dönerbude nebenan, erzählt er mir noch. Wie läuft es gerade in anderen Familien? Meine Kollegin Christina Weber ist für ihren Podcast Eltern ohne Filter sehr gut vernetzt. Ihr fällt auf, dass zwar vielen Vätern vorgeworfen wird, sie würden sich auch im Homeoffice wenig um Kinder und Haushalt kümmern. Dennoch werden sie in der Debatte um Elternsein in der Krise gerade immer sichtbarer.
Vielleicht auch, weil es gerade sehr politisch wird und es wird auch viel gefordert. Und
eben diese untragbare Situation der Familien angemerkt. Und da habe ich das Gefühl, dass viele Männer auf einmal auch da sind. Vielleicht auch, weil die über die letzten Wochen natürlich auch immer angestrengter geworden sind und immer mehr in diesen Alltag mit Kindern abgetaucht sind. Aber am Anfang hat da schon viel das überwogen, dass die Frauen gesagt haben, ich muss jetzt hier zu Hause so viel ausgleichen. Mein Mann ist jetzt auf einmal hier im Homeoffice oder auch schwierig, der ist den ganzen Tag weg nach wie vor, weil er einen systemrelevanten Beruf hat und ich bin auf einmal mit meinem Teilzeitjob vielleicht noch, aber mit den Kindern den ganzen Tag zu Hause und es ist einfach ultra anstrengend. Und da habe ich schon so das Gefühl gehabt, dass diese Situation, die in Deutschland ja auch einfach noch so ist, dass viel mehr Frauen Teilzeit arbeiten als Männer, dass viel mehr Frauen mehr Care-Arbeit übernehmen, dass die gerade nochmal so sich extrem verstärkt durch diese Schulschließungen und Kitaschließungen.
Ein normaler Corona-Tag, obwohl privilegiert herausfordernd. Professor Uta Meyer-Gräbe, ehemalige Leiterin des Lehrstuhls für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaften an der Universität Gießen. Guten Tag.
Guten Tag.
Sichtbar werden die Missstände, die vorher schon da waren, auch in der Sorgearbeit, auch Care genannt. Wir haben jetzt viel davon gehört in der Sendung. Sehen Sie auch darin eine Chance, wie von Vorrednerinnen gehört, die Rollenverteilung auch in Familien neu auszuhandeln, vielleicht auch, wenn es um pflegebedürftige Angehörige geht und nicht nur um Kinder?
Das sollten wir eigentlich als großes gesellschaftliches Ziel anvisieren und es würde aber eben bedeuten, dass wir jetzt sofort auch handeln und beispielsweise das schon angesprochene Gender-Budgeting wirklich auch bei dem Knüpfen von Konjunkturförderpaketen jetzt sofort anlegen, also geschlechtergerechte Haushaltspläne, wo im Einzelnen nachzuweisen wäre, wie bestimmte also wie durch bestimmte Maßnahmen jetzt auch die berufliche Situation von Frauen unterstützt wird oder auch nicht, wie weibliche Sorgeberufe auf der einen Seite und männliche Produktionszweige auf der anderen Seite von staatlichen Geldern profitieren. Und da habe ich im Moment den Eindruck, dass leider sich das wiederholt, was schon nach der Finanzkrise von 2008 passiert ist, nämlich dass einseitig Bereiche subventioniert werden, also damals vor allen Dingen auch die Autoindustrie. Und wir haben ja jetzt schon wieder die Diskussion um die, ja, also eine Autokaufprämie oder Warengutscheine. Aber was eigentlich wichtig wäre, diese Care-Arbeit wirklich ganz anders abzustützen und eben auch die Care-Ökonomie mit als Teil unserer Wirtschaft zu sehen und nicht so zu argumentieren, wir können uns eigentlich den Ausbau dieser Care, also dieser Ökonomie, was ja jetzt in der Care-Krise auch ganz deutlich geworden ist, wie essentiell die ist, dass wir uns dort eigentlich erst wieder drum kümmern können, wenn sozusagen Industrie und Handwerk richtig brummen. Und das ist genau falsch, weil wir uns mehr und mehr zu so einer Dienstleistungsgesellschaft natürlich mit einem industriellen Kern hinbewegen und wir ja schon vor Corona eine ganz klare Care-Krise hatten.
Jetzt hat gerade eben die Bundesregierung die 9 Milliarden für die Lufthansa beschlossen. Wie geht das da mit dem Gender-Budgeting?
Ja, ich glaube, dass das eben genau gar keine Rolle spielt. Und hier wirkt sich eben auch wieder aus, dass in den Entscheidungsgremien, was ja auch schon angesprochen wurde in Ihrer Sendung, eben auch gerade in Vorständen und so weiter viel zu wenig Frauen da sind. Mir ist sofort die Albright-Studie aufgefallen oder eingefallen, die im letzten Jahr ja das Ergebnis hervorgebracht hat, wo ich auch dachte, das kann nicht wahr sein, dass von den börsennotierten Unternehmen in Deutschland 53 erklärt haben, dass sie bis zum Jahr 2022 definitiv die Frauenquote gleich null sich als Ziel setzen. Und das heißt, dass wir eben in den Entscheidungsgremien eine ganz starke Dominanz auch von männlichen Perspektiven, männlichen Lebenserfahrungen haben und genau diese andere Seite nicht präsent ist und damit auch so eine Verschiebung, die jetzt erforderlich wäre, auch im Angesicht der Erfahrungen, die wir gerade mit der Care-Krise gemacht haben, faktisch nicht passiert.
Jetzt haben Sie gerade, Frau Meyer-Gräbe, ein Manifest zum Equal Care Day verabschiedet mit einem großen Bündnis und prominenten Erstunterzeichnern. Und man könnte doch meinen, jetzt gerade in der Krise ist der beste Zeitpunkt dafür, weil überall hängen Heldenplakate und es wird applaudiert für Pfleger und Pflegerinnen. Kann man jetzt wirklich was reißen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?
Also ich wüsste nicht, wann man es sonst machen sollte. Das ist auch der Grund, warum wir uns da so engagiert haben, jetzt ja auch dieses Equal Care Manifest zu formulieren und auch viele Unterstützer zu finden. Aber das müsste jetzt ähnlich wie ein Auto- oder Kindergipfel auch im Bundeskanzleramt zum Thema werden. Also ein Care-Gipfel, wo all diese Problematiken nochmal dargestellt werden und dann genau überlegt wird, was brauchen zum Beispiel jetzt auch diese vielen Frauen, die in den Gesundheits- und Pflegeberufen arbeiten, über die jetzt ja schon keiner mehr spricht. Also so nach dem Motto, ihr habt ja Arbeit, ja, also ihr seid ja erwerbstätig, aber unter welchen Bedingungen die jetzt auch, sage ich mal, ihre Erwerbsarbeit und die unbezahlte Sorgearbeit zu Hause in eins bringen, bei gleichzeitig hoher Infektionsgefahr. Und das kann eigentlich nicht so bleiben, dass die jetzt so eine einmalige Bonuszahlung kriegen und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über.
Sondern wie muss es denn werden? Fassen Sie kurz zusammen, was Ihre Forderungen sind.
Also um mal bei diesen Berufsgruppen zu bleiben, die jetzt hier das Ganze gewuppt haben, ja, da und wäre es wuppen. Eben wichtig und noch wuppen. Wir wissen ja nicht, wie lange die Krise dauert. Aber dass man das Anforderungs- und Belastungsprofil, was diese Berufe haben, von denen wir wissen, dass die genauso hoch ist wie in den Informatik- und Technikberufen, dass wirklich eine Neubewertung dieser Care-Berufe auch tatsächlich stattfindet und sich das dann auch in entsprechenden Löhnen und auch Aufstiegsmöglichkeiten widerspiegelt, weil das würde ja dann auch bedeuten, dass Frauen am Ende mehr Einkommen haben und natürlich auch eine sichere Rente. Also man muss sich einfach mal vorstellen, dass schon vor Corona es so Lebensverlaufsanalysen gibt, die eben zeigen, dass 3/4 aller Frauen zwischen 35 und 50 Jahren eine Rente aus eigener Erwerbsarbeit beziehen werden, die auf Grundsicherungsniveau, also Hartz-IV, Höhe sich bewegen. Also das wird jetzt durch Corona sozusagen nochmal verstärkt und das zeigt einfach, wie weit unsere Gesellschaft von einer geschlechtergerechten Gesellschaft entfernt ist.
Und diese Pflegeberufe, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, sind eben auch zu ganz, ganz großen Teilen von Frauen gewählt. Also ganz viele Frauen arbeiten in dieser Branche, aber diese Pflegearbeit oder diese Care-Arbeit, wie Sie es nennen, wird ja überhaupt erst dann bezahlt und sichtbar, wenn es jemand anders macht. Also wenn ich mich selber um meine Kinder kümmere oder jemand sich selbst um die pflegebedürftigen Angehörigen, dann ist es ja sowieso, fällt es komplett unter den Tisch wirtschaftlich.
Ja, oder mit eben wird sehr wenig dann auch in der Rente angerechnet, was einfach der wirklichen Leistung auch dieser Frauen überhaupt nicht gerecht wird. Und man muss immer wieder sagen, letztendlich greift unsere Wirtschaft, unser Wirtschaftssystem diese Care-Leistungen unentgeltlich ab. Und das muss sich im Grunde genommen ändern. Also deswegen wäre so ein Vorschlag, den ich hier auch hätte, wir brauchen sowas wie eine Care-Abgabe oder wir brauchen so etwas wie eine Digitalsteuer, damit wir diese Seite unserer Wirtschaft einfach auch ganz anders absichern und bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit wirklich als Fundament unseres Wirtschaftssystems begreifen. Und davon sind wir momentan weit entfernt.
Wir haben eine andere Perspektive auf die Care-Arbeit im Moment in dieser Corona-Krise. Das ist gut so, aber das muss auch so bleiben und sich noch weiter fortsetzen, sagt Uta Meier-Gräve, ehemalige Leiterin des Lehrstuhls für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaften an der Universität Gießen. Das Equal Care Manifest ist einer ihrer Leistungen. Vielen Dank. Das war der Tag für heute. Kinderküche-Konferenzen. Die besondere Situation von Frauen wollten wir uns anschauen in dieser ungewöhnlichen Zeit und haben gesehen, die Probleme, die durch Corona nach oben gespült und sichtbar werden, stammen aus der alten Zeit. Da jetzt gerade alles sowieso neu sortiert werden muss, bietet sich eine neue Chance, die überfälligen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft in Sachen Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern endlich nachhaltig anzugehen. Nutzen wir sie, denn es wird eine Zeit nach der Krise geben, irgendwann. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.